Wer von euch hat denn schon mal Lotto gespielt in seinem Leben?
Ehrlich sein.
Weil im Stück wird ja gesagt, ich spiele nur die armen Lotto. Jetzt müssen wir gucken, was wir daraus schließen können. Dann würde mich natürlich interessieren, vielleicht einfach einmal der Reihe nach durch, wenn ihr jetzt die 162 Millionen gewonnen hättet, würdet ihr sie annehmen? Und wenn ja, was würdet ihr damit machen?
Also ich denke, ich würde sie auf jeden Fall annehmen. Was ich damit mache, würde man wahrscheinlich mit dem Haushaltsvorstand diskutieren. Pauschal schwer zu sagen.
Auch ich würde sie annehmen, ich würde sie nicht ausschlagen. Wahrscheinlich würde ich das biblische Zehntel tatsächlich an eine Hilfsorganisation, an die ich glauben kann, spenden und mit den anderen 9 Teilen dann jeweils irgendwie einzeln verfahren wollen, aber wahrscheinlich auch in einiger Abstimmung mit anderen Menschen, natürlich mit dem Nächsten als Erstes, und ich würde bestimmt auch noch weitere Menschen damit einbeziehen und nicht nur private Belange, sondern auch öffentliche Interessen gerne fördern, die Kunst zum Beispiel.
Also ich habe noch nie Lotto gespielt, aber es könnte theoretisch sein, dass für mich jemand spielt und meinen Namen einsetzt und ich würde dann, glaube 100 Millionen mit der Sparkasse anlegen, sorgenfrei, Festgeldkonto, und den Rest würde ich irgendwie einen Teil im Theater geben, einen Teil der Musikschule und den Rest für wohltätige Zwecke in Aalen.
Also ich würde, glaube ich, zunächst erstmal wegfahren und überlegen, was ich damit mache. Also ich würde wirklich da, und dann würde ich abwägen, bei 162 Millionen wird das Leben ganz anders sein danach. Und die Frage ist, ob das dann etwas ist, was man will, dann würde ich es vielleicht akzeptieren und würde einen Teil dann wirklich, man kann ja Stiftungen gründen und vieles mehr, aber ich würde es dann sogar dritteln. Ich würde sagen, einen Teil nimmst du für private Vermögensbildung, aus dem kann man es nicht mehr, und einen Teil würde man in eine Stiftung geben und den anderen Teil, also ich würde es dann annehmen, aber ich glaube, ich brauche viel Zeit, um das wirklich dann zu überlegen, ob ich das eigentlich will.
Also mir wird es gehen, wie Wolfgang weiß. Also wir spielen nicht Lotto, muss ich dazu sagen. Habe ich gar keine Zeit dazu. Aber wenn wir da gewähnen, das würde ich meiner Frau überlassen, weil ich kann mit Geld nicht umgehen. Ich würde das aber auch niemandem sagen, muss ich dazu sagen. Weil ich glaube, das Stück, und da möchte ich vielleicht gleich überleiten, zeigt ja, dass man so einen Gewinn lieber für sich behält und nicht damit an die Öffentlichkeit geht. Und wie schnell da aus Freunden und Familie Todfeinde werden, hat das Stück auch gezeigt. Also ich würde es wirklich für mich behalten. Meine Frau würde ich schon sagen.
Ja, vielleicht zum Stück. Klar, in Zeiten wie diesen setzen wir gerne eine Komödie auf den Spielplan, weil es sozusagen auch die Herzen erhebt und uns das Lachen vernünftiger hält als der Verdruss, wie Lessing das sagt. Aber Frage an Tina Brüggemann jetzt, unabhängig davon, dass es eine Komödie ist, was war der Grund, dieses Stück auf den Spielplan zu nehmen und zu inszenieren?
Ich wollte schon immer mal Lotto spielen und das haben wir während der Produktionszeit gemacht in den Proben. Nein, das war natürlich nicht der Grund. Der Grund war vielmehr, dass wir eine geeignete Komödie gesucht haben für den Spielzeitbeginn und in der Beobachtung wir ja jetzt alle einmal etwas anders auf unsere Geldbeutel schauen müssen. Die einen mit mehr Sorgen, die anderen mit weniger. Aber dass sich gerade durch die Inflation in Deutschland, die zum ersten Mal für uns, die wir hier alle sitzen, erlebt wird, etwas ändert, ist ja spürbar. Es ändert sich was in der Gesellschaft, es ändert sich was für uns. Und Nachdem am Theater sehr viel über Gier nachgedacht wurde, auf sehr, ja, sage ich, sehr selbstkritische Art und Weise, Gier von Sarah Kane fällt mir dazu ein. Vielfach wurde dieser Slogan Geiz ist geil ja auch in Inszenierungen aufgenommen und reflektiert. Da dachte ich, naja, irgendwie vielleicht wäre es auch ganz gut, dieses Grundbedürfnis nach Besitz oder auch irgendwie viel zu verlangen, mal nicht so negativ anzugehen, sondern erstmal dem einen Katalysator zu geben und so irgendwie auch unsere Ängste ein bisschen loszuwerden oder die Bedenken, die wir im Moment so in der Luft haben, einfach einmal rauszulassen. Das war, glaube ich, das erste Bedürfnis. Und dann im Anschluss, ja, mit Vernunft und in Ruhe darüber nachdenken zu können, was wir alle in dieser Situation beitragen können, damit sie eben nicht angstgesteuert oder getrieben bleibt, sondern wir handlungsfähig sind, mutig und uns unserer Stärke bewusst.
Ja, ich glaube, wir kennen das alle ein bisschen, dass sich, wenn es um viel Geld geht, wenn man viel Geld ausgibt, sich Relationen verschieben, so wie man vielleicht sagt, wenn ich jetzt das große Glas Nutella kaufe, statt das kleine, ich auch mehr Nutella esse, weil ja viel da ist. Oder wenn man jetzt ein Haus baut oder saniert, auf einmal Beträge, die eigentlich viel Geld vorher waren, nicht mehr viel Geld sind, weil man eh so viel ausgibt. Das geht vielleicht beim Neubau des Kombibades in Aalen auch so, dass man sagt, das kostet jetzt eh so viel, da können wir noch was, oder beim Steg oder so. Wie schafft man das, wenn man täglich, das ist glaube ich so eine Frage ja an Sie und auch an den Herrn Morgen jetzt, wenn man sozusagen täglich mit, auch mit solchen Summen zu tun hat, dass die Relation erhalten bleibt?
Das ist, verwundert mich gelegentlich, wie alles viel kostet. Man denkt manchmal, das kostet so und so viel und dann legt man noch was drauf, damit man nicht enttäuscht wird, wenn es dann nochmal mehr kostet. Ich glaube, privat und beruflich geht es um ein gesundes Verhältnis zum Geld und beruflich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist schon mal, manches ist schon mal relativ, wenn man es hier in dem Gebäude drin genießt, Theater genießt, der Kulturbahnhof hat 26,x Millionen Euro gekostet. Im ganzen Prozess war das wahnsinnig viel. Wenn man jetzt hier drin ist, dann bin ich froh und ich glaube mir alle, dass wir die Gelegenheit genutzt haben, damals, aus heutiger Sicht, war es sehr günstig, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen und zu bauen. Und was jetzt in meinem Fall, wenn ich jetzt persönlich angesprochen wurde, was da immer sehr gut ist, wenn ein gutes Gewissen gibt, man macht ja alles, was. Also man baut ja das oder man investiert in das, was die Bürgervertreter, die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte gewollt haben. Und da ist fast alles mit einem, ja einstimmig nicht, aber es wird meistens immer mit einer ganz, ganz breiten Mehrheit entschieden. Und die Bürgerinnen und Bürger haben ja was davon. Und vorher war ich ja angekündigt, der Herr, der irgendwie für die Kanäle zuständig ist. Das ist manchmal wieder Demokratie, so da kann man keine Wahl haben. Aber auch das muss sein, das dient auch dem Umweltschutz. Wenn unsere Kanäle marode wären, dann wäre unser Grundwasser verseucht und alles, was innerhalb von Aalen wäre, Kocher abwärts, hätte ganz große Umweltprobleme oder so. Also ich glaube, das gibt dem Alltag manchmal ein gutes Gefühl. Und dann vor allem, wenn man im Theater ist und dann kann man das Stück wieder genießen. Und ich glaube, dass viele Menschen dann sagen, es hat sich gelohnt und auch 26 Millionen haben sich gelohnt.
Mit Geld finanzieren wir ja, die Träume von Menschen, die ein Auto kaufen wollen oder eben ein Haus bauen wollen. Das ist zwar im Grunde genommen jetzt eben weniger geworden, auch gerade aufgrund der Teuerung, der Inflation und natürlich auch aufgrund des Zinsanstieges, aber ich erlebe in meiner Berufswelt eben eher die Möglichkeiten, die sich bieten, die man mit den Krediten umsetzen kann. Und das geht dann bis hin eben zu Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerken oder vielen anderen Dingen mehr. Und natürlich ist es so, dass nicht alles funktioniert. Es gibt dann immer wieder Insolvenzen, es gibt Pleiten, es gibt auch Arbeitslosigkeit und Scheidung und dann verliert der ein oder andere auch sein Häuschen. Also wir kriegen im Grunde genommen hautnah mit, dass es auf der einen Seite eine relativ positive Auswirkung von Geld gibt und auf der anderen Seite natürlich spüren wir auch und merken das unmittelbar, dass Geld eben auch eine Seite hat, die nicht schön ist. Und, aber beides gehört mit dazu und wir sehen natürlich eher nüchtern dann das Zahlungsmittel, also das Mittel, mit dem eben Dinge umgesetzt werden, bis hin eben zu Spenden und Sponsoring. Das ist ja auch mit Geld, wird es umgesetzt und können hier entsprechend Dinge bewirken. Also von daher haben wir die ganze Bandbreite, aber ich glaube, dass wir unseren Nektar und Honig daraus ziehen, ähnlich vielleicht auch wie du das gesagt hast, dass man eben Dinge schafft, also dass man eben ein solches Kulturzentrum hinbekommt, dass man ein Bad hinbekommt, dass man Straßen baut, Kindergärten etc. Ich glaube, das sind die Dinge, die wir eher sehen und wir sind weniger konfrontiert mit den Dingen, dass jemand unbedingt das Geld hortet und Millionen und Abermillionen letztendlich hat, der ist auch nicht glücklicher. Und davon gehe ich aus. Und das, was die Menschen grundsätzlich glücklich macht, sind halt positive soziale Beziehungen. Und da ist das Geld nicht wichtig. Und auch die Summe des Geldes nicht. Wenn du natürlich solche Freunde und solche Ehepartner hast, die dir dann nach dem Leben trachten, na gut, dann hast du halt verloren.
Jetzt ist ja schon mehrmals ein bisschen das Soziale betont worden. Wir haben gleichzeitig jetzt noch ein weiteres Stück und auch das bewusst parallel in den Spielplan gesetzt für Kinder und Jugendliche, heißt der Wutschweiger. Da geht es um zwei Kinder, wo die Eltern eben in Armut abgerutscht sind, in die kleinere Wohnung ziehen mussten, beziehungsweise die andere hat gar keine Wohnung mehr, sondern die lebt mit ihrem Papa im Auto. Und die Scham ist aber so groß, dass sie das sozusagen nicht verraten. Und so dürfen sie dann nicht mit auf Klassenfahrt in der Schule fahren. Und dann beschließen sie auch so nicht zu schweigen. Und das ist ja sozusagen das andere Ende der Seite. Wir hören auch immer, dass sozusagen die Schere immer weiter auseinander geht. Es gibt auch immer mehr Leute, die sagen, ja, also es wird irgendwie, was weiß ich, nur für die Reichen investiert und so weiter. Frage an Hermann Schludi als Gemeinderat. Wie schafft man das sozusagen, wenn es jetzt um so einen städtischen Haushalt geht, das mitzudenken und zu gucken, dass in der Stadt die Unterschiede nicht so groß werden?
Wie schafft man das? Ja, das ist eine gute Frage. Das schafft man dadurch, dass man versucht, nicht zu vergessen, wo man herkommt. Und du hast ja eben gesagt, die Geschichte mit den Wutschweigern ist da eine Geschichte, die sich um normale Menschen dreht. Und man muss halt das im Kopf behalten, wo man herkommt, und muss versuchen, das mit dem zu kombinieren, was der Mainstream, was die Notwendigkeiten, das sind ganz viele Beeinflussungen, die da auf einen Gemeinderat, auch auf uns alle einstürzen. Wir haben halt das Dilemma, aber auch die Möglichkeit, als gewählte Vertreter repräsentativ zu gestalten. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich versuche immer, an die Leute zu denken, die einen ähnlichen Geldbeutel haben wie ich, und ich frage mich dann, ist das, was wir jetzt beschließen, ist das vom Normalbürger finanzierbar? Vor allen Dingen ist das in der Summe finanzierbar, weil das Dilemma, in dem wir ja alle stecken, ist ja, dass wir nicht nur an einer Stelle die Teuerung erleben oder neue Impulse, die Geldkosten finanzieren müssen, sondern dass es halt an allen oder an vielen Stellen gleichzeitig kommt. Und da hat man eben das Problem, als Gemeinderat zu priorisieren. Als Fraktion setzt man da Prioritäten. Und ich kann dir nur sagen, für meine Fraktion, wir versuchen die Prioritäten so zu setzen, dass wir bei allen notwendigen Dingen wie Klimaschutz, wie Wohnungsbau, ich brauche Ihnen die Themen nicht auflisten, die kennen Sie alle, dass wir immer noch an den Geldbeutel vom normalen Bürger denken.
Ja, Geld wird, glaube ich, auch immer abstrakter. Es wird immer mehr ja, mit Karte bezahlt, mit Bitcoins. Wolfgang Weiß ist Leiter des Zentrums für digitale Entwicklung. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass tatsächlich eben man nicht mehr konkret weiß, für die und die Arbeit kriege ich jetzt das und das Geld, sondern das eigentlich immer virtueller wird?
Also Christoph Morawitz hat es ja gerade auch schon angesprochen, es kommt ja auf die Einordnung der Ebene ein, wie Geld als wie auch immer geartetes Transfermittel gesehen wird. Ist es problematisch, wenn ich über die Blockchain digitale Währungen schürfe und damit natürlich auch immense Klimaauswirkungen produziere durch die Nutzung dieser riesen Serveranlagen? Auf der anderen Seite ist es dann natürlich eine Währung, die ich dann in normale Währungen auch wieder tauschen kann. Das heißt, ist es in sich eine Perversität oder ist es einfach weltwirtschaftlich so etabliert, dass wir es akzeptieren müssen? Ist eine Frage, die man sich zu Recht stellen kann. Auf der anderen Seite ist, also um es ganz einfach auf unsere kleinen Start-ups runterzubrechen, es ist nicht so, dass die Menschen, die mit 150% ihres Herzens hinter Klimaschutz, hinter Optimierung kommunaler Mobilität oder auch mehr Teilhabe in den Kommunen, und da haben wir ausschließlich solche Menschen, die für uns arbeiten, die Gehaltsverhandlungen mit denen sind auch nicht leichter. Also unterm Strich geht es dann da natürlich auch ums Geld, ums eigene Einkommen, und das ist auch legitim und völlig zu Recht, denn Geld heißt natürlich auch, ein monatliches Gehalt heißt auch, ich bekomme für die Leistung, die ich erbringe, dann auch was zurück. Und aus dem Sinn ist es in sich erstmal kein Widerspruch, aber es sind natürlich verschiedene Ebenen. Auch der Transfer, wenn wir jetzt bei uns diejenigen, die was mit Forstwirtschaft zu tun haben, bitte jetzt nicht auslachen, aber wir haben in Westhausen jetzt mal einen eigenen Klimawald gepflanzt als freiwillige Maßnahme. Da bin ich beim Sponsoring, deswegen ist mir das gerade eingefallen. Wir haben uns überlegt, was können wir eigentlich wiedergeben oder weitergeben, und haben jetzt mit Hilfe unseres Kreisforstes Baumarten identifizieren lassen. Also das maßen wir uns gar nicht an, die 2-3 Grad mehr vertragen. Das sind dann Atlaszedern oder Mammutbäume oder Nussbäume, und haben in Westhausen jetzt einen eigenen Klimawald gepflanzt. Und das haben die Mitarbeiter gepflanzt. Das war das Sponsoring, das sie sich selbst gebracht haben, weil da ist einfach jeder stolz drauf. Da wandert man auch hin mit der Familie, da geht man mit Kunden hin. Auch das ist eine Währung, die ich zählen lassen würde, nämlich was macht glücklich? Natürlich macht Geld nicht glücklich, vielleicht gibt es Sicherheit oder vielleicht gibt es punktuell auch Glück, wenn ich Geld verdient habe. Natürlich freuen wir uns tierisch, wenn wir als kleines Startup einen Auftrag bekommen, aber es muss in Relation stehen, und das geht von Bitcoin bis Baumpflanzen. Ich tue mir schwer zu sagen, was ist da richtig, was ist falsch.
Ja, noch eine abschließende Frage an alle, bevor wir es dann nochmal ans Publikum äußern. Vielleicht wäre es ja einfacher, und das Stück wäre gar nicht so tragisch und so komisch, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gäbe. Frage einfach an die Runde, so vielleicht ganz knapp, was haltet ihr davon?
Wenig, weil ich immer auf einer gewissen Leistungsebene auch beruflich unterwegs war und an mich auch Ansprüche hatte. Ob ich die mal erfüllt habe oder nicht, sei dahingestellt. Deswegen ist es nicht mein Produkt, das bedingungslose Grundeinkommen, muss ich ganz klar sagen.
Thiel, ich konnte zum Glück immer in diesem Leben für meinen eigenen Lebensunterhalt sorgen und ich bin auch in einer wohlhabenden Familie groß geworden. Aber ich habe sehr viele Freunde und Bekannte, bei denen das nicht der Fall war oder ist. Und ich glaube, es würde ihnen sehr viel Druck nehmen, sehr viel Scham, sehr viel Gefühl des Nicht-Könnens, Nicht-Gut-Genug-Seins, wenn sie für die lebensnotwendige Grundlage nicht gleich sorgen müssten, sondern für die Leistung, eine Leistung bringen könnten, um eben besser zu sein, aber nicht, um die Grundlage bangen zu müssen. Leistungswillig erlebe ich diese Menschen alle.
Ich glaube, die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die haben das richtig bei uns platziert. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft und die lässt niemand in dem Sinne hängen, dass ich hoffe, dass die allermeisten in Aalen Dach über dem Kopf haben und nicht Hunger leiden müssen und ein Stück weit soziale Teilhabe haben. Und dann gibt es aber die marktwirtschaftlichen Prinzipien, dass ich halt durchaus auch fleißig sein oder schaffen, was ich irgendwie auch bezahlt machen muss. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland eine ganz gute Balance gefunden, eine bessere wie die allermeisten Staaten weltweit.
Das ist eine, glaube ich, ziemlich schwierige Frage, denn ein allgemeines Grundeinkommen muss ja grundsätzlich dann von allen erwirtschaftet werden, damit wir was zu verteilen haben. Und wir sind als Gesellschaft so aufgestellt, dass wir eine Wettbewerbsgesellschaft sind, schon durch und durch. Wir sind auch in vielen Dingen eine Leistungsgesellschaft. Mir wäre im Grunde genommen schon geholfen, in dem Sinne, wenn wir uns solidarischer verhalten würden, deutlich solidarischer, als wir das im Augenblick tun. Und wenn wir uns eben auch als Gesellschaft auf einige Projekte einigen könnten, die wir dringend benötigen. Im Augenblick sieht es ja eher so aus, dass wir eher Spaltungen erleben. Wir erleben eben eine auch soziale Ausgrenzung. Das Problem des Wohnungsbaus kann dazu führen, dass so ein gewisses Grundrecht auf Wohnen ausgehebelt wird. Und das sind für mich eher die Dinge, die es gilt zu bewältigen und anzupacken und auch zu orchestrieren, bevor wir in einer idealtypischen Form über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken können. Also dafür haben wir viel zu viele gleichzeitig auftauchende Probleme. Obwohl es uns grundsätzlich gut geht, leiden wir im Augenblick alle seelisch aus diesen Pandemiefolgen und all dem, was jetzt miteinander kommt. Und ich glaube, da müssen wir erstmal an den Dingen rumschrauben und dann können wir schauen, ob wir uns in diese Richtung bewegen können. Schlecht finde ich es nicht. Also es ist schon eine Form der Utopie, aber ich sehe das im Augenblick eher nicht verwirklichbar.
Also ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Und das zeigt auch das Stück für mich sehr deutlich. Es geht ja auf der einen Seite um den Umgang mit Geld und auf der anderen Seite geht es um den Umgang der Menschen miteinander. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen deckt für mich eben nur die finanzielle Seite ab. Das ändert nichts, glaube ich, an den Grundvoraussetzungen, mit denen wir in einer Gesellschaft leben müssen. Und einige meiner Vorredner haben das schon gesagt, es ändert nichts daran, dass auch einer, der ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, sich dem Wettbewerb der Leistung in einer Gesellschaft stellen muss. Das gehört meiner Meinung nach auch schlicht und einfach zu unseren Lebensäußerungen, dass wir irgendwann gefordert sind, eigene Initiativen, Individualität zu entwickeln und all diese Dinge. Ich weiß nicht, ob eine finanzielle Grundabsicherung da die Lösung bringt. Die kann eine Lösung bringen, aber sie ist nicht zwangsläufig. Ich sehe einen zweiten Punkt, der für unsere Gesellschaft eher gilt als beispielsweise für die amerikanische. Ich glaube schon, dass wir in Europa ein soziales Netz haben, das kaum zulässt, dass Leute ganz rausfallen. Und von dem her glaube ich, dass wir da, also ich für mich kann da nur sprechen, ich glaube nicht, dass es was ändern würde, weil die Grundvoraussetzungen existenzieller Art beeinflusst das nicht.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Mir ist das ein bisschen zu kurz gekommen mit den 162 Millionen und dem Einkommen, was man da jetzt so als Durchschnittsbürger hat. Ich kann ja stolz sein auf das, was ich mir verdient habe, das haben Sie ja auch gerechterweise gesagt, aber die 162 Millionen, die hätten wir ja nicht verdient. Und das ist das Problem, denke ich, weil mit dem Geld, was man wirklich verdient hat und wo man sich auch zugesteht, das ist mein Geld, das ist was völlig anderes, als wenn ich im Lotto 162 Millionen gewinnen würde. Und die Diskussion, die ist überhaupt, die hat gar nicht stattgefunden.
Also ich habe das Stück nicht als Komödie empfunden. Die Argumente des Hauptdarstellers waren so tiefgründig und über die man so viel nachdenken kann, dass es mich sehr, sehr beeindruckt hat.
Ich wollte nur die Frage stellen, was ist denn der Normalbürger oder die Normalbürgerin bei Ihnen?
Kann ich direkt antworten. Der Normalbürger ist der Bürger, also ich gehe halt jetzt von meiner Umwelt aus und von allem, das sind die Leute, mit denen wir alle umgehen, das sind die Leute, die hier sitzen. Und das sind eben nicht die Leute, die 162 Millionen im Hintergrund haben. Und die Leute haben ja diese Probleme nicht und denen ist auch völlig egal, was der Stadtrat beschließt oder was die Stadt macht. Ja? Das heißt, die Bürger, die sich über die Stadt aufregen, das sind die Normalbürger, weil die anderen interessiert es gar nicht. Die sind jenseits dieser Dimensionen. Vielleicht ist das eine schlüssige Erklärung und glauben Sie nur nach 20 Jahren, weiß man das. Aber darf ich eine Antwort direkt auf das? Ich glaube, es ist relativ wurscht, ob einer 162 Millionen verdient hat oder ob er sie im Lotto gewonnen hat. Es ist in meinen Augen hirnrissig. Es braucht es nicht. Ja, insofern ist für mich dieser Hauptakteur, der Richard oder Richard, eine sehr, sehr verständliche Figur für mich, weil das bringt die Dimensionen, das bringt die Dimensionen, die, womit wir umgehen. Und deswegen glaube ich, kann man da schon diese Position einnehmen, die er einnimmt. Also ich kann das teilweise sehr gut nachvollziehen.
Ich wollte auch einmal kurz was zum Verdienen noch sagen, weil ich glaube, das ist ja tatsächlich etwas, was man in unserer Gesellschaft schon als sehr krass erlebt. Wenn ich überlege, eine Balletttänzerin, die eigentlich auch nur richtig intensiv arbeiten kann, zwischen vielleicht bis Anfang 30, meinetwegen auch am Staatstheater Stuttgart, verdient vielleicht irgendwie 3.000 bis 4.000 Euro brutto. Der Fußballspieler, der auf demselben Niveau arbeitet und eigentlich genau dasselbe macht und auch nur die 10 Jahre Zeit hat, verdient, kommt man den 162 Millionen schon näher. Und auch da kann man sich natürlich fragen, was heißt verdienen? Und das ist ja, glaube ich, eigentlich eine schöne Utopie, zu sagen, okay, was weiß ich, ich schreibe hier einen Tisch und der kostet dann so und so viel und dann habe ich das verdient. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch dann ein Verdienst, auf den kann ich stolz sein und das hat einen Wert. Aber das hat sich ja schon längst in unserer Gesellschaft völlig, völlig verschoben. Von daher finde ich es auch schwer zu sagen, was ist angemessen, was nicht. Und da sehe ich dann den Unterschied eben auch nicht so groß.
Ich habe da eine Wortmeldung gesehen und ich wollte selber auch noch eingehen auf das, was gesagt wurde über die über den Gewinn oder was macht man damit, wie geht man damit um. Wir haben in dem Programmheft, das können Sie gerne noch nachlesen, einen ganz schönen Artikel gefunden über den Menschen, der den Lottogewinnern ihren Gewinn überreicht. Und er rät immer, so was Ähnliches wie schon zur Sprache kam, erstens sagen Sie es niemandem, sehen Sie zu, dass Ihr Leben genau so bleibt, wie es jetzt ist, ändern Sie möglichst nichts und dann überlegen Sie gut, wie Sie das Geld einsetzen. Und das finde ich fast sehr gut zusammen, wie mit so einem irrsinnigen Gewinn sinnvoll umzugehen ist. Und auch nochmal vielleicht sozusagen die persönliche Erfahrung dazu. Ich habe davon geredet, natürlich Menschen zu kennen, unterm Existenzminimum existieren. Ich kenne auch welche, die so diesen schrecklich viel Geld sehr nahe sind. Und wir hatten es schon kurz davon, von dem Verdienst. Auch diese Menschen erlebe ich so, dass sie meistens einen Alltag so strukturieren, dass sie am Ende des Tages etwas geschafft haben, was konkret und sinnvoll ist. Das bleibt, glaube ich, so, dass es uns allen gut tut. Und ansonsten freue ich mich sehr über die Wortmeldung, dass unser Protagonist, der Richard, eben nicht so schrecklich schlecht wegkommt, sondern durchaus gehört wird, was er gesagt hat. Das geht mir selber auch so, dass ich das nicht so doof finde. Und das Komödiantische, glaube ich, an diesem Abend ist hoffentlich, dass wir uns alle in der Sicherheit wiegen können, dass wir so, behämmert hätte ich jetzt fast gesagt, wie die drei anderen nicht sind, dass wir jemand filetiert ins Gefrierfach schicken, wenn er sich nur erdreistet, mit solchen Argumenten vielleicht um die Ecke zu biegen.
Also, wenn wir hier über das Verdienen sprechen, es gibt ja bei uns in der Gesellschaft immer noch Leute, die gehen arbeiten, und zwar jeden Tag, und schaffen es aber nicht, sich damit alle Leistungen zu erarbeiten, die sie brauchen, um ihre Kinder durchzufüttern und so weiter, um ihren Kindern Sportvereine, was weiß ich, was Musikausbildung zu ermöglichen. Unsere Bildungssysteme werden immer mehr gekürzt und die Schere auch bei den Kindern geht immer weiter auseinander. Und das sind meine persönlichen Beobachtungen und ich finde das ganz grässlich, denn die können überhaupt nichts dafür, was ihre Eltern verdienen. Und da finde ich es auch anmaßend zu sagen, so ein Lottogewinn würde ich ja vielleicht auch gar nicht annehmen. Denn klar, wenn man gut situiert ist, ist das immer leicht zu sagen. Du hast es vorhin schon gesagt, man darf nicht vergessen, wo man herkommt. Wir hatten vielleicht auch alle mal weniger. Wir kamen vielleicht auch aus gut behüteten Elternhäusern, die wohlhabend waren. Aber ich finde dieses, was verdient man, was verdient wer in unserer Gesellschaft, das ist echt ein Riesenthema.
Dann sage ich vielen, vielen Dank. Einen großen Applaus für mein Podium, bitte.